Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und wo ein erster Teil, da auch ein zweiter Teil. Heute die Fortsetzung von meinem Interview mit dem Wolfgang Wiesner. Es geht um kooperative Projektabwicklung. Und im zweiten Teil gehen wir in Richtung Bauabwicklung, wo wir uns letztes Mal nur ein bisschen in der vorvertraglichen Phase aufgehalten haben. Gehen wir heute in die Bauabwicklung selbst. Und da wird es durchaus etwas kontroverser. Ich habe ein paar kritische Fragen zum Agieren einer Bauwirtschaftsabteilung gestellt zum Beispiel. Und zum Schluss schauen wir uns an, ob denn für die partnerschaftliche kooperative Projektabwicklung die neuen Vertragsarten wie Alliance Contracting wirklich das Heilmittel sind. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Anhören. Ja, wunderbarer erste Teil. Wie gesagt, war extremst aufschlussreich und für Danke. Mich sehr interessant, spannendes Gespräch, Wolfgang. Wir haben uns mit Grundlagen beschäftigt, wir haben uns in der vorvertraglichen Phase, in der Vergabephase aufgehalten und jetzt springen wir natürlich direkt rein in die hitzige Abwicklung, wo es ja dann im Endeffekt am meisten kracht und am meisten Probleme gibt. Ganz, ganz vorn bei der Abwicklung steht der Bauleiter. Kooperative Projektabwicklung funktioniert nur mit den handelnden Personen. Die Bauleiter stehen vielfach enorm unter Druck. Ich meine, ich habe selber über die letzten Jahre mitgekriegt, Burnout-Quote hoch, Scheidungsrate hoch, viel, viel Kostendruck, viel, viel Zeitdruck, hohe Arbeitsbelastung, weil viele Arbeitsstunden. Dadurch ist natürlich die Fähigkeit, kooperativ zu handeln, eingeschränkt. Ja. Wie kann man da gegensteuern, beziehungsweise wie siehst du die Situation, wie siehst du den Bauleiter auf eurer Seite und gibt es Möglichkeiten, die Situation etwas zu entspannen?
Also erstens, glaube ich, sollten wir schon darüber, über Begriffe, Funktionen nachdenken. Das wird dir ja auch aufgefallen sein. Wir haben eigentlich in der Zwischenzeit praktisch auf allen Projekten in der ersten operativen Ebene keine Bauleiter, sondern Projektleiter, so wie sie auch auf der Auftraggeberseite.
Hat sich gewandelt,
Wir haben am Anfang gedacht, okay, das ist halt, weil wir halt Österreicher sind und da müssen wir Begriffe ständig aufwerten, damit die Leute sich freuen, dann sparen wir uns die Gehaltserhöhung. Mittlerweile, so wie die Professoren, die es ja bei uns, auch nur bei uns in Österreich in der Schule gibt, nicht? Und in Deutschland
genau,
so nicht, dafür verdienen die mehr. aber war natürlich scherzhaft jetzt gemeint. Es macht schon Sinn, weil, und das ist, glaube ich, auch wichtig, darüber nachzudenken, um die ausführende Seite zu verstehen, die Realisierung eines Bauprojekts ist auch auf der Bauseite, selbst dann, wenn man so ein klassisches System, Planung kommt vom Auftraggeber und auf der
Wenn man die Koordinationsschnittstellen nicht hat.
Gibt es nur mehr Umsetzung, nur mehr Bau.
Ja.
Selbst dann ist es eigentlich keine rein technische Aufgabe mehr. Es hat sich die Aufgabe einfach in verschiedenen Perspektiven weiterentwickelt und das muss man, glaube ich, so sehen. Und ich glaube, hier ist auf der Auftraggeberseite oft eine eben nicht mehr ganz realistische Erwartung da, dass man sagt, ich habe eh alles vorbereitet. Mhm. Die Baufirma braucht ja nur mehr die Leute beisteuern, den Beton, die Bewährung organisieren und das dann zusammenbauen. Wieso tauchen da so viele Leute auf und wieso erschweren die dem Bauleiter so
die das Arbeit.
Leben? So ist es eben einfach nicht. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die Druck erzeugt. Da kommen dann natürlich auch menschliche, auch Begabungen sofort ins Spiel. Klar, wie gehe ich mit so einem Druck um? Da kommt natürlich dann auch unternehmensintern, und da gibt es unterschiedliche Unternehmenskulturen, natürlich dann auch dazu, wie weit dieser höhere Druck auf den, und ich würde dann wirklich ganz gern, ich bei mir gedanklich, bei den Projektleitern bleiben und nicht bei den operativ umsetzenden Bauleitern, wobei wir auf die dann auch wieder gern zurückkommen können, jetzt einmal gedanklich, wie weit das auch so, so intern auch kommuniziert und gesehen wird.
Das ist da für mich eine ganz interessante Geschichte, wie weit der interne Druck denn nämlich wirklich weitergegeben wird, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich als Projektleiter kostenverantwortlicher, sage ich einmal, selbst war es, scheiße, läuft nicht gut, oder ob ich dann eben von oben dann nochmal wirklich massiv unter Druck gesetzt werde, das ist natürlich für mein Stresslevel ein ganz, ganz anderes.
Genau.
Keine Ahnung, Jobbefürchtungen oder was da alles dranhängt. Und das ist ein ganz interessantes Thema, meiner Meinung nach.
Ja, und ich glaube, das eine ist natürlich sozusagen klarerweise der Freiheitsgrad. Da,
wenn wir
jetzt auf der wirtschaftlichen Ebene bleiben, passiert natürlich viel im Vorfeld. Nicht? Unter welchem Preisdruck können Aufträge geholt werden?
Genau, so ist
und
es.
Und wie ehrlich ist man dann auch zu sich selbst?
Genau, nicht? Auf oberer Ebene.
Ich habe es ja selbst erlebt vor Jahrzehnten, wie ich selber noch operativ als Bauleiter war. Da war es ja auch so, da hat ja unser Kalkulant vom Chat damals gedeckt, sich geweigert, uns Bauleitern seine Kalkulation zu geben, weil er gesagt hat, dann halten sie nur damit auf, die Bauleiter in meiner Kalkulation Fehler zu finden, die sollen sich das selber überlegen.
Okay.
Ich meine, das sage ich, hat sich zum Glück natürlich
in der Zwischenzeit viel geändert. Voll mehr Dialog mittlerweile.
Ist ja total unprofessionell. Aber natürlich, wenn es sich von vornherein eigentlich nicht ausgeht, dann ist das Druck. Ich glaube aber mal, der größere Druck, so in meiner Wahrnehmung, und das betrifft, glaube ich, beide Seiten komplett gleich, ist, dass unterschiedliche Themen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven an die Personen herangetragen werden, wo es einfach von außen auch gar nicht mehr eine Unterstützung gibt, die zu priorisieren. Das ist aus meiner Sicht das größte Problem.
Mhm.
Wir haben also einen Bauleiter, einen Projektleiter hat zunächst mal den Anspruch hat, technisch sauberes, mangelfreies Werk zu errichten. Klar, das ist natürlich auch die Erwartung, die der Auftraggeber logischerweise auch an den Bauleiter herantragt.
Klar.
Das ist ja auch legitim.
Oberste Priorität.
Du sagst jetzt oberste Priorität und damit wertest das. Das ist ja auch
damit
gut.
Werte ich
das ist ja gut.
Richtig.
Nur das ist natürlich die Wertung, die von Auftraggeberseite herangetragen wird. Nicht? Von der Unternehmensleitung hat vielleicht, wahrscheinlich, oberste Priorität, dass es wirtschaftlich am Schluss passt. Da ist der Bauleiter schon mittendrin.
Nicht?
Was hat jetzt wirklich Priorität?
Richtig.
Nur es hört ja heutzutage nicht mehr auf. Nicht? Es hat ja mittlerweile, oder hier nicht auf, es hat ja mittlerweile, was ich grundsätzlich gut finde, nicht? Das hat ja mittlerweile die Arbeitssicherheit einen ganz anderen Stellenwert als früher. Finde ich eine positive Entwicklung.
Absolut.
Macht aber natürlich das Leben auch nicht leichter.
Richtig. Nicht? Noch ein Part, den ich beachten muss, der gegenüber bestimmten anderen Sachen steht.
Ja. Richtig. Dann kommen prozessuale Anforderungen, die natürlich auch auf der Geberseite immer schon da waren. Nicht? Ich muss alles, was ich mache, so aufbereiten, dass ich es in 5 Jahren eine Prüfinstanz erklären kann. Das ist auf Unternehmensseite auch stark im Wachsen. Das heißt, in meiner Wahrnehmung, das, was wirklich den Beteiligten Stress macht, sind diese unterschiedlichen Anforderungen, wo es einfach keine oberste Priorität mehr gibt.
Das ist für mich der
Punkt, dass aus der Sicht des Projektleiters, der steckt voll drin, weil es quasi mit großen Geschreien herangetragen.
Hochinteressant. Das ist ein Ansatz, der war mir jetzt so nicht bewusst und natürlich weiß man, dass die Anforderungen vielfältig sind, aber Lösungsansatz schwierig, oder? Weil ich sage mal, von den verschiedenen Seiten wird natürlich, wie du sagst, laut geschrien und das ist wichtig, das ist nur wichtiger, das ist am allerwichtigsten und alles ist dann gleich wichtig.
Ja, also Lösungsansatz natürlich auf der persönlichen Ebene, das muss man ja dazu sagen, heutzutage, zumindest auf der Bauindustrie-Seite sehe ich es, aber ich glaube auch auf der Auftraggeber-Seite, natürlich gibt es viel mehr Schulungsangebot.
Mhm.
Also die Leute werden natürlich mit den Schlagworten Resilienz und so weiter, werden die Leute viel besser ausgebildet als vor 20 Jahren mit den Dingen umzugehen.
Ganz wichtig, meiner Meinung nach.
Auf der anderen Seite finde ich das auch immer gefährlich, weil natürlich damit auch institutionell ein bisschen Verantwortung abgegeben wird. Nicht? Man sagt, das System ist so, wie es ist und wenn die Leute schwach sind, dann machen sie halt schwach, dann suche ich mal einen, der stärker ist. Das heißt, man muss natürlich auf der Institutionsebene auch draufbleiben. Und das hat für mich dann ganz, ganz, ganz viel wieder mit Fehlerkultur zu tun.
Oh ja.
Das heißt,
wäre auch ein Thema, das eine eigene Folge füllen würde. Definitiv.
Absolut.
Finde ich. Ist sehr ausbaufähig bei uns und ganz ein wichtiges Thema.
Und da sind wir natürlich, da sind wir, glaube ich, auf der privaten Seite noch etwas besser dran. Da ist natürlich die öffentliche Seite massiv im Nachteil, weil hier einfach vor diesen sozusagen unterschiedlichen Erwartungen, die herangetragen werden, in meiner Meinung oft genug einfach nicht gesehen wird, welche Erwartungen alle erfüllt wurden, sondern nur die eine, die nicht erfüllt wurde und sei es das Formular, das nicht ausgefüllt wurde.
Und da bohren wir einen Finger rein.
Richtig.
Genau so ist es.
Und das führt natürlich dann schon immer mehr zu Leuten, die emotional, und auch das erlebe ich in der Vergangenheit auf der öffentlichen Seite stärker, mittlerweile auch im privaten Bereich, die da sich emotional ausgeklinkt haben. Die dann wirklich sagen, mir ist das eigentlich alles wurscht, ich arbeite
die Formulare ab,
ich arbeite meinen Prozess ab und was hinten
rauskommt. Dann kann mir keiner was uns zeigen.
Genau. Also das sehe ich sozusagen als Entwicklung, genereller Lösungsansatz. Wie gesagt, einerseits natürlich auf der personellen Ebene, aber halt einfach auch dieses Dilemma realistisch zu sehen und aus, sozusagen als Institution auszuhalten, dass das alles Jobs sind, wo es kein allseitiges Maximum geben kann, sondern immer nur ein gar nicht so leicht bestimmbares Optimum.
Zu akzeptieren, dass das Projekt im Vordergrund steht und im Sinne des Projektes gehandelt wird und dass halt vielleicht einmal nicht jeder Unterpunkt vom Prozess eingehalten worden ist, oder?
Ja.
War auch einmal ein institutioneller erster Schritt.
Genau.
Wolfgang, kommen wir etwas in deine Abteilung hinein. Viele meiner Kollegen auf Bauherrenseite, ich teilweise inbegriffen, haben das Gefühl, und ich will dich jetzt nicht angreifen, aber haben das Gefühl, sobald sie die Bauwirtschaftsabteilung einmischt, wird es schwieriger, weil die eben nicht mehr diese Kooperation im Kopf haben, weil der Bauleiter, der muss zusammenarbeiten, weil es gibt einfach so viele technische Probleme, die zu lösen sind. Ja. Das heißt, der hat aus diesem Punkt schon eine gewisse Kooperationsbereitschaft mit dem Bauherrn notwendig. Der Kollege, der dann von der Bauwirtschaftsseite hinzugerufen wird, unter Umständen nicht, und dementsprechend werden halt dann auch vielleicht einmal die Forderungen für unsere Seite empfunden, unverschämt oder sehr hoch eingereicht und eben dann auch mit der dementsprechenden Vehemenz verfolgt, wenig Verhandlungsbereitschaft. Wie siehst du das? Also grundsätzlich ist das jetzt aus deiner Wahrnehmung überhaupt nicht zutreffend. Wie siehst du das im Allgemeinen und speziell für deine Abteilung?
Im Allgemeinen, also erstens einmal jetzt aus individueller Sicht, kann ich mir natürlich ganz gut vorstellen, woher diese Wahrnehmungen kommen. Aus der individuellen Sicht jetzt zum Beispiel eines Projektleiters oder auch eines Bauwirtschaftsmitarbeiters des Auftraggebers, der sagt, wow, das sind die Netten und das sind die Probleme machen. Verstehe ich total gut. Ich habe eigentlich ursprünglich gekommen, selbst aus dem operativen Bereich, ich bin diesen Schritt hinübergegangen in den Bereich des Vertragsmanagements, ist ja auch mein Hauptjob, jetzt schon allein stundenmäßig gesehen, womit beschäftige ich mich mit meinen, wie du schon gesagt hast, Mädels und Buben, Damen und Herren. Ich bin ursprünglich diesen Weg gegangen, weil ich das einmal auf einer sehr kritischen Baustelle, wo ich selbst Bauleiter war, als extrem befreiend und hilfreich erlebt habe, dass eben ein Kollege, das war damals ganz neu, mit diesem beruflichen Schwerpunkt aufgetaucht ist und mir damals als Bauleiter geholfen hat, das Projekt jetzt für unsere Seite bestmöglich zu einem Ende zu bringen. Der Kollege hat das damals sehr dialogorientiert, auch in den Verhandlungen mit dem Auftraggeber betrieben. Das war damals für mich eine Offenbarung, weil davor habe ich es so erlebt, dass eigentlich eben für so Claims, es gab so ein bisschen Ideen rechtlich dem Grunde nach, die wir damals alle so halb gebildet wiedergegeben haben, von Techniker zu Techniker, und der Rest war Schreierei und vielleicht auch Trinkfestigkeit, was auch immer.
Dazu kommen, selbstverständlich.
Aber eigentlich war das in meiner Wahrnehmung davor fürchterlich, also da muss man ja einmal aufpassen, nicht früher war es gut und jetzt ist es schlecht. Also ich habe davor eigentlich gerade die Auseinandersetzungen über Vergütungsthemen von Projektleiter zu Bauleiter früher eigentlich kontroversieller, problematischer erlebt als zu dem Moment, wo man dann über ein, sage ich jetzt mal, geordnetes Contract- und Claim-Management das versucht dann einfach zu versachlichen. Muss ich sagen, war auch die Uridee auf allen Seiten. Ich habe also auch in meiner
Klingt ja absolut sinnvoll, brauchen wir nicht drüber
reden. Genau, auch da, wie gesagt, ist mal einfach so präsent wie der Georg Warowski, auch Professor Oberndorfer. Also man sagt so, wer war so in Österreich, wer hat damit begonnen?
Ja.
Auch da muss man wieder dazu sagen, das war schon die Auftraggeberseite, die damit begonnen hat. Und das ist jetzt auf meiner Seite keine Kritik, sondern das passt auch, die sich einfach überlegt hat, das muss man doch prozessual ordnen können. Das kann ja nicht sein, dass regelmäßig bei Großprojekten am Schluss geschaut wird, da so und so viele Millionen Schilling damals noch fehlen und jetzt schreiben wir uns gegenseitig so lange an, bis wir irgendeine Lösung haben. Und
dann treffen wir uns irgendwo.
Ja. Genau. Ja. Haben eigentlich mit diesem systematischen Abwickeln des Themas begonnen.
Ja.
Die Firmenseite war da am Anfang ja durchaus, wie soll ich sagen, die wollten das ja nicht, weil das ist ja immer so, nicht? Auf der Industrieseite siehst du ja zunächst einmal, okay, zusätzlicher Aufwand, brauche ich neue Leute, habe ich vorher nicht gebraucht, was soll der Schaß?
Klar, kostet.
Kostet, habe ich ja nicht die Leute und so. Also wie ich damals zu meinem Glück ja sehr früh in dieses relativ junge Thema involviert wurde, hat mir damals einfach gefallen, die Idee, es zu versachlichen und eben gerade Emotionen rauszunehmen. Das war das Ziel.
Absolut.
Hat sich dann, das sehe ich genauso, in vielerlei Hinsicht verselbstständigt und hat eigentlich die Probleme, viele neue Probleme geschaffen.
Aber schon, oder?
Okay. Die man vorher eigentlich lösen wollte. Auch da versuche ich, ohne Schuldzuweisungen auszukommen und glaube aber schon auch, dass da also auch wieder sozusagen in einer Art Wechselwirkung auf der Industrieseite, das wird damals auch erlebt, muss ich wirklich sagen, hat man sich gedacht, ja fein, das ist super, weil eben unsere Projekte, die kriegen wir eben im Billigsbieterverfahren nur dann, wenn wir sagen, okay, irgendwas kalkulieren wir einfach nicht, wo wir uns denken, sollten wir eigentlich kalkulieren. Und hinten nach kommt dann
genau
der Wunderwutzi und der macht es mit einem Claim wieder gut.
Genau. Also vielleicht irgendein Komma falsch gelesen und gut,
das kann genau, man. Genau, das war wirklich, ich sag mal ganz bewusst, das war missbrauchsanfällig. Ich spreche natürlich immer von der ganzen Industrie.
Ja.
Aber ich sage schon, das begleitet mich teilweise bis heute noch, ist aber gefühlt viel besser geworden, dass man dann auch intern, und das ist dann auch wieder Charaktersache, wie weit tust du es dann auch, den eigenen Kollegen sagen musste, du bist irgendwo dagegen gerannt, sorry, aber du hast das Projekt sehenden Auges so akquiriert, jetzt hören wir nicht, du hast das nicht gesehen, ich jedenfalls sehe es, du willst jetzt, weil dir das Geld am Ende des Tages nicht reicht, von mir irgendeine Zauberlösung, wird es nicht spüren.
Genau.
Und dann nächster Punkt, dann muss man manchmal auch sich überlegen, wie viel seinen eigenen Namen, wie viel seinen eigenen Ruf wert, dass man sagt, ich mache das gar nicht. Von mir probierst du, lieber operativer Kollege, kann ich nicht verhindern, aber ich gebe meinen Namen nicht her für eine Forderung, wo ich sage, die passt aus meiner Sicht inhaltlich nicht.
Wäre da, sage ich mal, ethisch korrekte Vorgang, passiert es immer so? Oder wir haben ja die Situationen, wo der Bauherr eben genau das Gefühl hat, dass diese Forderungen, wie du sie beschreibst, herangetragen werden. Also muss wohl jemanden auf der Bauwirtschaftsabteilungsseite gegeben haben, der dann Ja gesagt hat.
Ja, da können wir vielleicht, in der Zeit, die uns jetzt noch bleibt, können wir vielleicht noch einen zweiten Aspekt gedanklich mitnehmen. Das ist alles Wahrnehmungsthema und wo ich der Meinung bin, wo man sehr genau unterscheiden muss, es gibt einfach Situationen, das ist die Regel bei ein bisschen größeren Bauprojekten, wo der gerechtfertigte Anspruch eben gerade nicht so eindeutig von vornherein klärbar ist, wie man es sich vielleicht wünscht. Das war im Übrigen auch, wenn man mit den Altvorderen spricht, also auch zum Beispiel Bill Oberndorfer geht mir da gerade wieder durch den Kopf, die hatten eben tatsächlich am Anfang die Hoffnung, sozusagen über Regeln des Contract Managements allgemein gültige Regeln von vornherein aufzustellen, die man nachher quasi nur mehr exekutieren muss.
Schwarz-Weiß.
Genau. Oder Rechenregler, mathematische Lösung, was auch immer.
Ja.
Und mussten dann erkennen, manche haben es bis heute noch nicht erkannt, dass das eben, das ist immer wieder Systemtheorie, für komplizierte Fragen okay ist, für komplexe Fragen aber
wieder schwierig.
Und jetzt muss man weiterdenken, okay, welche Chance hat denn, und das ist jetzt ganz bewusst, ein Unternehmen, weil ja diese sozusagen auseinanderdividieren, Good Cop, Bad Cop, manchmal ein bisschen komisch finde. Ich habe verschiedene Ansprüche, die sind alle miteinander, dem Grunde und der Höhe nach, in verschiedenen Grautönen. Mhm. Ich weiß ganz genau, auf der anderen Seite sitzen mir Leute gegenüber, die versuchen natürlich, ist halt der Job, dafür werden sie bezahlt, so viel wie möglich abzuwehren und kommen aber auch mit ihren grauen Argumenten dagegen.
Klar.
Jetzt habe ich die zwei Möglichkeiten. Entweder ich führe sozusagen einen Grauton ein. Ich denke jetzt so, wie man es ja bei Word Excel machen kann. Nicht? Und jetzt sage ich, fordere nur, was mindestens 75% Schwarzanteil hat.
Ja,
muss ich auf dem aber voll draufbleiben, weil ich habe ja auch meinem Eigentümer gegenüber dahinter ja auch zu vertreten.
Klar.
Warum lasse ich was weg? Und wenn ich einen Anspruch sehe, wie ziehe ich ihn durch? Mhm. Das wird dann auf der anderen Seite oft empfunden als unglaublich harte, kompromisslose Verhandlungsführung.
Okay.
Oder ich sage, nein, ich fordere ab 25% Grauton, behalte mir aber eine gewisse Flexibilität, weil ja selber weiß,
da wird nur im Dialog was rausgekommen. Genau, wir haben es vorher schon gesagt, bei manchen Dingen tut sich der Bauherr einfach leichter argumentativ und genau diesen Spielraum, den brauchst du halt dann vielleicht
auch. Und das wird dann oft wiederum als unseriös empfunden, weil man sagt, okay, die kommen mit Forderungen daher, die aufgeblasen sind. Nicht? Also beide Methoden, und vielleicht auch nochmal für die Hörerschaft, weil das geistert für mich auch immer mal dumm, für mich ist das immer echt schwer nachvollziehbar, aber ich sage, gibt es auf beiden Seiten Leute, die sehen ihre Welt wirklich so einfach, dass sie sagen, ja, bei technischen Nachträgen stehen 75% zu, bei baubetrieblichen Nachträgen 33%, und das kenne ich sowohl von Firmenseite als auch von Auftraggeberseite, und so einfach ist es, und Inhalt spielt keine Rolle mehr.
Ah, interessant.
Ich kenne sehr prominente Vertreter öffentlicher Auftraggeber,
etwas eindimensional gedacht,
die publizieren, oder die haben sogar publiziert, dass ein bauwirtschaftlicher Nachtrag nie mehr als 33% Anspruchsberechtigung hat.
Dann werden wir das jetzt aufnehmen.
Was natürlich, wenn man darüber nachdenkt, was man auslöst mit solchen Überlegungen, Wahnsinn. Natürlich zwangsläufig dazu führt, Wahnsinn. Dass man auf der anderen Seite sagt,
auf was,
dann du ihn dreifach überhöhen,
dann kriege ich einen Schluss. Dann kriege ich das, was ich brauche.
Also auch da plädiere ich immer dafür, die Dinge hier wieder zu trennen, Person-Institution, auch institutionelle Dilemma dort zu sehen. Wie gesagt, nochmal zusammengefasst, vor diesen unterschiedlichen Graustattierungen immer die eine Möglichkeit, entweder sozusagen nach meiner eigenen Einschätzung so seriös wie möglich, aber dann auch bis zum Ende durchgezogen,
ja.
Weil es gibt eben nicht nur die Auftraggeberseite, sondern ich habe auch eine Eigentümerseite, ich habe auch einen Dienstgeber,
klar,
den genauso. Auch das ist ein Thema, weil das im öffentlichen Bereich immer wieder ins Spiel geworfen wird, Untreue, und ich würde hier eine Untreue begehen, wenn ich euch was schenke. Mhm. Ich finde immer ein lustiges Argument, weil es in Wahrheit nichts mit öffentlich-privat zu tun hat. Das ganze Thema hat man auf der privaten Seite eins zu eins genauso. Mhm. Wenn ich bin ja auch bei uns im Unternehmen Prokurist, wenn ich als Prokurist in unseren Unternehmen eine Forderung aufgeben würde, von der ich eigentlich überzeugt bin, dass sie uns zusteht, dann begehe ich eine Untreue. Das ist bei meinen Unternehmen genauso wie für
einen Vertreter. Und du bist ein Privatunternehmer
oder wie auch immer.
Ja,
passt. Also auch das würde ich da wegstreichen, weil es zu keiner Lösung führt. Aber eben das ist irgendwo das Thema, womit man schon viel erklären kann. Nicht? Wenn ich sozusagen vorher wenn ich vorher ganz stark eingehe und sage, ich fordere einfach nur das, wo ich zutiefst überzeugt bin, dann darf ich nicht mehr nachgehen. Und wenn ich sage, ich werfe auch Themen in den Dialog, wo ich schon weiß, okay, das wird vielleicht nicht hundertprozentig so rauskommen.
Dass ich als
schwammiges,
unseriöses
Plauderdascherl. Okay.
Vielleicht aus unserer Sicht nur das ein oder andere Wort dazu. Also wir von der Bauherrnseite oder so, zumindest lebe ich es so, wir sind nicht drauf erpicht, euch was runterzustreichen. Es muss nicht sein. Also wenn der Anspruch begründet ist, wenn die Höhe passt, dann kann man da einmal unter allen Dingen den Hackel setzen. Und ich glaube, so als Schlusswort auch da wieder Emotionen rausnehmen, oder dass man gegenseitig sich wahrnimmt, dass man sagt, okay, diese Forderung liegt am Tisch.
Vielleicht darf ich finde es ein schönes Schlusswort, nur da habe ich noch einen Impuls dazu, was ja in dem ganzen Zusammenhang, was vielleicht auch schon hilft, wenn man eben diese Prozesse nicht zu linear denkt. Was meine ich damit? Eben wenn man so erlebe ich es halt von der Auftraggeberseite, von der Hoffnung getragen ist, die Firma eben wirft das ein, wovon sie überzeugt ist, und von da weg wird sozusagen in schrittweisen Prozessen zu Ende verhandelt, wird ja. immer weniger.
Ja.
Dann, wenn ich aus dem gedanklich nicht rauskomme, ja. dann habe ich einfach auf der Firmenseite die beiden Möglichkeiten mit den beiden beschriebenen Dilemma oder mit dem beschriebenen Dilemma.
Ja.
Dann, wenn ich auch bei der Abwicklung von Forderungen hier zulasse, dass darüber gesprochen wird, und da taucht ja sofort bei jedem Geschulten auf Thema Compliance, Korruption, alles schwierig genug, und das meine ich nicht an der Stelle betonen. Mir geht es überhaupt nicht darum, dass man unsauber irgendwelche Dinge bespricht, sondern einfach, weil es eine komplexe Welt ist, wenn man im Vorfeld eben sozusagen sich unterhält über, wie sieht man Ansprüche, bevor man dann wirklich reingeht und sagt so, und das wirklich jetzt einen Schritt nach dem anderen ab, dann tut man sie leichter. Und ich behaupte mal, dass, ich meine, das macht viel Angst, weil natürlich dann immer auch die Möglichkeit besteht,
kein Vertrauen dazu,
man
rät
es aus und ich verspreche dir ein neues Auto, wenn du meinen Nachtrag durchwinkst.
Genau. Weil ich winken ja dann tatsächlich durch, richtig, weil er abgestimmt ist.
Richtig.
Und da gehört Vertrauen dazu, oder?
So ist es.
So genau. Schließt sich der Kreis, da sind wir wieder beim Anfang. Und
gehört dann auch Vertrauen der Institutionen in die Vertreter.
Genau so ist es. Genau. Und deswegen Emotionen raus. Reden miteinander, oder? Kooperation ja. heißt miteinander, ja. miteinander reden, um den Kreis jetzt zu schließen. Vertrauen aufbauen, auch durch Gespräche, vertrauensvoll agieren. Und Wolfgang, für mich ein super Einstieg in die Schön. Interviews, ein wunderbares erstes Gespräch. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Dass du natürlich viel zu tun hast. Und liebe Hörer, war ein Wahnsinnsgespräch. Ich freue mich total und jetzt habe ich viel Spaß beim Hören.
Danke vielmals.
Also das schreit definitiv nach einer Fortsetzung, nach einer Wiederholung. Ich bin der Ansicht, Interviews machen wahnsinnig viel Sinn. Und wenn du die nächsten Interviews, die sicher folgen werden, auch hören willst, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und vergiss ja nicht, dass du dich auch zum Newsletter ummeldest, weil nur über Newsletter kriegst du die Informationen zum vierteljährlich stattfindenden Webinar mit mir. Ja, das war ja schon der zweite Teil von meinem ersten Interview. Danke, vielen Dank, Wolfgang Wiesner, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, euch beim Herrn A. Und jetzt kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal, euer Stefan Uferdinger.